With the state of today's economy, it is more important than ever to invest in products that last for years to come. As the seasons shift and get cooler, make sure your closet is stocked with durable layers that stand the test of time from American Giant. American Giant's clothes work harder and are wearable season after season. Their greatest hoodie ever made is made of the highest quality materials that are cut and sewn right here in the United States. So you're investing right back into your local community. Choosing American Giant means taking a stand for American manufacturing and hardworking Americans, something other mega corporations don't care about. From fleece to knit, all in a range of colors for versatile daily wear, American Giant delivers everyday pieces designed for everyday life. Feel the difference of quality made-to-last clothes from American Giant. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Want to find a way to give back this holiday season, but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. It's easy. Instead of wasting time and money on gifts that nobody wants or needs, help your friends and family give back and give to something good, something meaningful. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for a friend or family member, a cause, or an organization. Help out the local animal shelter. Get that little lending library up and running. Just make your world a better place. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. 'Tis the season for giving back, and giving feels good. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Rheinische Post Podcasts. Fohlenfutter, der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Fohlenfutter Podcasts. Heute mit mir, Yannick Sorgatz, und am anderen Ende der Leitung mit Thomas Krulke. Hallo Thomas.
Hallo Yannick.
Ungewöhnlicher Aufnahmetag und Aufnahmezeitpunkt, Samstagmittag. Da geht's eigentlich los ins Stadion zum Bökelberg, wie es in der Elf vom Niederrhein heißt. Aber nein, wir waren nicht auf dem Bökelberg, sondern im Borussia-Park am Freitagabend. Freitagabendspiel für Borussia gegen RB Leipzig. Thomas, keine Tore, aber zum Glück, muss man ja immer sagen, genug zu besprechen. Wobei, selbst wenn nicht, käme uns die englische Woche zur Hilfe. Am Dienstag schon wieder DFB-Pokal gegen St. Pauli, aber eins nach dem anderen. Ja, was würdest du sagen, war bemerkenswerter, dass Borussia es erneut geschafft hat, kein Tor zu kassieren, oder dass sie diesmal auch keins geschossen haben, nachdem es dahingehend zuletzt ja auch ziemlich gut geklappt hat?
Bemerkenswert könnte man sagen, war es letztlich nicht, weil leider Gottes ja die Borussen sich generell zu Hause schwer tun, Tore zu erzielen. Das mag man jetzt aufgrund der vergangenen Wochen so ein bisschen vielleicht übersehen, aber es war jetzt schon das fünfte Heimspiel bei 7 Partien bisher im Borussia Park in der Liga, wohlgemerkt, in denen den Gladbacher kein Tor gelungen ist. Aber ich glaube, was das gestrige Spiel angeht, steht erstmal im Vordergrund, dass die Gladbacher ihren Trend bestätigt haben, stabiler geworden zu sein in der Defensive und jetzt auch gegen ein Top-Team zu Null gespielt zu haben. Also ich glaube, dass ja auch die Fans dort ein gutes Gespür haben und das einordnen können, dass das am Freitagabend, man sagt dann immer so schön, doch eher ein zähes Ringen war, weil einfach beide Mannschaften sehr gut, sehr aufmerksam und diszipliniert verteidigt haben. Und dass das jetzt erstmal für die Gladbacher im Vordergrund steht, das hat zum einen eben mit der Qualität des Gegners zu tun, aber eben auch mit dem Entwicklungsstand der Mannschaft, die vor ein paar Wochen, so hat es Ruven Schröder gestern gesagt, noch ganz andere Themen hatte. Und dass man jetzt eben auch nicht zu viel bekritteln darf bei einem 0-0, auch wenn das jetzt vielleicht nicht ganz so ansehnlich.
Ja, ich meine, 4 der 7 Heimtore, die man geschossen hat, hat man ja zumindest für die Tabelle wertlos erzielt, außer es kommt irgendwann auf die Tordifferenz an. Das waren 4 beim 4-6 gegen Eintracht Frankfurt, dann eben noch 3 beim 3-1 gegen Köln. Der Rest zu Hause torlos. Und Thomas, wenn wir vorne beginnen, dann beginnen wir nicht bei Torraumszenen, bei Angriffsbemühungen beider Mannschaften, sondern bei Protesten der Borussia-Fans. eigentlich des gesamten Stadions, aber ja, die Leipziger kann man da jetzt nicht so richtig mitzählen. Wie viele waren es? 500 vielleicht am Ende, die den Weg in den Borussia-Park, in den Gästeblock gefunden hatten. Es wurde geschwiegen, wobei bei 50.000 Schweigen ja auch immer relativ ist. Wenn man sich dann mit seinem Nebenmann unterhält, dann ist das doch noch eine gewisse Geräuschkulisse. Aber es gab keinen Support. Es wurde protestiert gegen mögliche Maßnahmen, die die Innenministerkonferenz diskutieren will in der nächsten Woche. Da geht es um Gesichtserfassung am Einlass. Es geht um zentralisiert vergebene Stadionverbote. Da befürchten die Fans eben, dass das demnächst mit der Gießkanne geschieht, weil eben es schon reichen würde, dass ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wird. Der Ansatz der Innenminister ist, dass die Stadien sicherer werden sollen. Die Fans und auch die Vereine sagen, die Stadien sind sicher. Also natürlich gibt es immer mal wieder irgendwelche Vorfälle. Aber wenn man sich allein die Zahlen ansieht, die zurückgegangen sind in der vergangenen Saison, obwohl es mehr Zuschauer gab, dann halten die Zahlen mit diesem Gefühl, dass da vielleicht in der Politik vorherrscht, gar nicht stand und sind auch unter dem Niveau, was man zum Beispiel bei großen Volksfesten wie dem Oktoberfest sieht. Thomas, vor 13 Jahren gab es das schon mal, 12-Minuten Proteste. Da ging es nicht um Pläne der Innenminister, sondern der DFL. Aber die Thematik war eine ähnliche und ich kann mich gut daran erinnern, es war ein Spiel unter der Woche gegen den VfL Wolfsburg und das Schweigen der Gladbach-Fans wurde jäh unterbrochen durch ein wirkliches Traumtor, eines der schönsten im Borussia-Park, ein Volley von Juan Arango nach 50 Meter Pass von Harvard Nordwart. Ich sag mal so, davon waren beide Mannschaften weit entfernt, am Freitag die Stille auf diese Art und Weise zu durchbrechen.
Ja, obwohl man zumindest sagen könnte, dass es wahrscheinlich ein solches Tor gebraucht hätte, damit etwas passiert, weil beide Mannschaften jetzt so im gegnerischen Strafraum ja kaum zum Zuge gekommen sind. Damals, ja, ich kann mich auch noch sehr gut erinnern, das war ja fast so ein Quarterback-Pass von Harvard Nordwight und manche Zuschauer haben erst registriert, was da passiert ist, als der Ball dann schon drin war. Entsprechend kam der Jubel dann, glaube ich, auch noch so ein bisschen versetzt fast. Nicht nur, weil man noch in dieser Schweigephase war. Ja, aber ich gebe dir recht, das war, da sah es gestern in ganz, ganz vielen Situationen nicht nach aus, dass so etwas passieren könnte. Wie gesagt, es lag vor allen Dingen daran, dass beide Teams sehr, sehr gut verteidigt haben, dass sie den Gegner meistens weiter weg vom Tor gehalten haben. Mag sein, dass Leipzig so ein bisschen optisches Übergewicht hatte und gerade dann in der zweiten Halbzeit auch mehr und mehr Feldvorteile bekommen hat, aber im Strafraum ist es kaum mal gefährlich geworden. Es gab dann in der Schlussphase eine natürlich sehr, sehr brenzlige Szene, als David Raum durch war und dann aus etwas spitzerem Winkel an den Innenpfosten oder an Pfosten geschossen hat. Da hatte Gladbach Glück, aber ansonsten hat die Mannschaft fast keine gefährliche Situation aufkommen lassen. Beim Rest reden wir über Abschlüsse, die meistens aus der Distanz abgegeben worden sind und die waren überwiegend ungefährlich. Einmal musste Moritz Nikolas noch richtig eingreifen, hat einen Distanzschuss von Harder sehr gut gehalten. Der Rest ist nicht der Rede wert gewesen.
Ja, also die Innenminister werden sich nicht Gladbachs und Leipzigs Defensive vorknöpfen, die sind sicher, das werden auch die bescheinigen, da gibt es keine Problematik und ja, bei Borussia ist es ja vor allen Dingen in den ersten Halbzeiten so ein richtiges Muster jetzt seit ein paar Wochen. Wir haben schon letzte Woche gezählt und viel ist nicht dazugekommen, was zugelassene Schüsse und Expected Goals in den ersten 45 Minuten angeht. Ja, habe ich jetzt mittlerweile, ich muss mal kurz in meine Grafik gucken, ja, hier 0,57 Expected Goals, die dem Gegner gewährt wurden in vier ersten Halbzeiten, also sind 180 Minuten, ein verschwindend geringer Wert, keine einzige Großchance dadurch, wirklich nur Kleinvieh, oftmals, wie von dir skizziert, aus der Distanz abgegeben. Ja, so ist eben die Basis da, um dann Spiele im Zweifelsfall in der zweiten Halbzeit zu ziehen, wie man heutzutage sagt. Ja, Thomas, also du hast gesagt, Leipzig ist durch David Raum dem am nächsten gekommen, Borussia durch Franck Honorat. Nur diese Chance finden wir nicht mehr in der Statistik, denn sie war zwar drin, aber das 1:0, das vermeintlich in der 47. Minute, wurde aberkannt und an einem sonst eher ereignisarmen Abend, wo wir jetzt darüber sprechen, dass sozusagen Schweigen eines der größten Themen war, ja, war das die Szene, die, ich würde sagen, mit Abstand am meisten diskutiert wurde.
Ja, absolut. Und ich glaube, die Fans haben zwei Minuten sich freuen dürfen, knappe 2 Minuten haben jubeln dürfen. Es wäre zugleich Gladbachs 2000. Heimtor in der Bundesliga gewesen. Wir beide haben auf der Tribüne mehr schon analysiert, wie das Tor zustande gekommen ist, wie man den Direktpass von Florian Neuhaus ins Zentrum zu deuten hat, haben uns die Zeitlupe angesehen und ich glaube, da ist uns das erste Mal so gekommen, oh, das war doch sehr, sehr knapp. Und ja, wie knapp das war, das haben wir dann später gesehen oder besser gesagt, man konnte gar nicht sehen, ob es überhaupt noch knapp ist oder was da überhaupt ist. Eine Millimeterentscheidung, die zu Ungunsten Gladbachs letztlich ausgefallen ist und die Diskussionen um den VAR und selbst bei so einer faktischen Entscheidung wie der Abseitsentscheidung wieder ordentlich angeheizt hat.
Ja, die große Frage ist ja eben, wie faktisch ist das Ganze, wenn am Ende ja trotz halbautomatisierter Technik nicht wirklich nachgewiesen kann, also es ist ja nicht wie ein DNA-Abgleich, ne? Du nimmst irgendwie Fingerabdrücke oder eine Speichelprobe und dann ist zweifelsfrei nachweisbar, jo, das ist der Täter, sondern in dem Fall gibt es ja doch noch eine Fehlertoleranz. In England beispielsweise ist es so, dass im Grunde, naja, so irgendwie, solange die Fußspitze oder anderes Körperteil noch diese Linie berührt, dann ist es irgendwie okay, weil man sagt, das ist die Fehlertoleranz. Es wird dann immer grafisch auch im TV so schön aufbereitet, als wenn das so die unumstößliche Wahrheit wäre, dann blinkt so Franck Honorats Fußspitze, als wenn man ganz klar identifizieren kann, jawohl, auf jeden Fall, da stand er im Abseits und wir wissen ja aber alle, wie viele Bilder so eine Kamera in der Sekunde produziert und oftmals ist es bei diesem Tempo, gerade bei einem wie Franck Honorat oder auch bei entgegengesetzten Bewegungen des Abwehrspielers und des Offensivspielers so, dass ein so ein Bild schon einen wesentlichen Unterschied machen kann und ich finde, ja, man suggeriert da eben so eine Unumstößlichkeit, so eine Sicherheit, die einfach nicht da ist. Florian Neuhaus, weiß ich, sagte bei Sky, ja, wird schon stimmen. Ja, man denkt das so, aber man würde eigentlich gerne einen Beweis sehen, der nicht erbracht wird. Ansonsten gilt immer die Maßgabe, ja, klare Fehlentscheidung. Klar, so genau formuliert man das jetzt nicht mehr, aber alle wissen ja, was gemeint ist und man sieht es einfach nicht und denkt sich, ja, okay, es geht hier um Torerzielung in diesem Sport und auf dieser Basis wird dann ja, ein ansonsten blitzsauber erzieltes Tor aberkannt. Ich weiß gar nicht, wie man es primär nennen will. Ich habe es jetzt in meinem Kommentar Willkür genannt, Lotterie und. Es ist nur einfach so und das liegt wirklich jetzt nicht daran, dass es Borussia betroffen hat, dass es einem, ja, den Spaß an dem Ganzen verleidet, weil man sich denkt, ja, irgendwie sind all die Debatten, die man früher hatte, die ja aussterben sollten, nur verlagert worden und irgendwie dieses ganze Fernsehgucken und Schiedsrichter muss irgendwie mit Köln sich unterhalten, ist so eine eigene Sportart innerhalb der Sportart geworden.
Ja, ich gebe dir da absolut recht. Man hatte ja eigentlich so das oder den Gedanken, dass zumindest bei solchen Entscheidungen wie der Torlinientechnologie, und da haben wir ja nur wirklich sehr, sehr selten irgendwo diskutable Situationen, aber eben auch bei der Abseitsentscheidung, dass dort mehr Klarheit herrscht. Ich meine, wir haben das andere Extrem ja in der zweiten Runde des DFB-Pokals mal wieder zu Gesicht bekommen, wenn eben es keinen VAR gibt, dass es dann eben auch diese krassen Fehlentscheidungen geben kann. Erinnere mich da an das Tor von Luis Diaz in Köln für die Bayern, das 1-1 aus einer klaren, ich glaube, es war das 1-1 aus einer klaren Abseitsposition. Das gibt's halt jetzt nicht mehr und wie du schon sagtest, die Diskussionen haben sich halt jetzt in einen anderen Bereich entwickelt, in einen Bereich, wo es nicht mehr, selbst für den TV-Zuschauer, nicht mehr erfassbar ist, ob etwas Abseits ist oder nicht und das lässt sich letztlich auch nicht, auflösen durch irgendwie eine Karenz, einen Karenzbereich, dass man sagt, ja, das und das, das sollte dann vielleicht zählen, weil dann wird da die Diskussion nur wieder in diesem Bereich verlagert. Ein Thema, was uns mit Sicherheit in den kommenden Wochen und Monaten weiter beschäftigen wird, genauso wie eben die ganzen anderen Situationen, die der VAR letztlich auch noch heraufbeschwört.
Ja, und man muss ja bedenken, was für ein Aufwand betrieben wird, wie viel Zeit es in Anspruch nimmt, was es mit den Momenten der Torerzielung macht. Ich meine, Franck Honorat hat es ja schon zumindest geahnt, dass es knapp war. Er kann ja nicht wissen, ob es jetzt Abseits war oder nicht. Deswegen war der Jubel schon ein bisschen verhalten. Das kennen wir jetzt auch seit mehr als 8 Jahren in der Bundesliga. Und dann kommen noch die ganzen Kosten hinzu. Jetzt, ne, habe ich gesagt, hier Millimeterentscheidung, halbautomatisierte Technik, das ist auch noch keine 100%ige Garantie. Dem würden wir uns annähern mit dem Chip im Ball, wie es ja bei der WM und auch EM schon funktioniert hat. Das sind ja aber auch horrende Kosten für, naja, eine Verbesserung. Ja, in manchen Belangen schon. Natürlich, was all diese Sachen angeht, die der Schiedsrichter einfach gar nicht wahrgenommen hat, auch versteckte Tätigkeiten und so weiter. Aber in vielen Fällen ist es eben die berühmte Verschlimmbesserung. Und ja, wir verbringen jetzt auch schon wieder einige Minuten damit, darüber zu diskutieren. Ich kann mich an Hannas und deine Folge nach dem Derby erinnern, als ihr Elfmeter für Elfmeter seziert habt. Da wurde mit der Lupe wieder drauf geschaut. Da sagte Dennis Aitekin sogar, ja, beim letzten weiß ich gar nicht, ob ich den bei 0-0 geben würde. Und man wundert sich, dass es da eigentlich gar keinen größeren Aufschrei gab. Klar, das Spiel war entschieden, aber dass ein Schiedsrichter sagt, ja, irgendwie, den habe ich jetzt mal gegeben. Ich war selbst nicht so richtig überzeugt. Ist ja dann schon wieder eine andere Thematik. Plus natürlich die großen Debatten über die Qualität der Schiedsrichterei. Die kamen eben im DFB-Pokal in der zweiten Runde auf, als es den VAR nicht gab. Aber ich bin wirklich über Jahre auch großer Verfechter des Ganzen gewesen. Aber ich nähere mich dem Punkt, an dem ich sage, nee, dann lass es uns einfach sein. Es wird wie früher und irgendwie wahrscheinlich für alle befriedigender.
Ich glaube, man konnte das ja jetzt in den vergangenen beiden Heimspielen der Borussen auch ganz gut sehen, diejenigen, die das Spiel gerade im Stadion verfolgt haben, wie lange zum Teil die Schiedsrichter gebraucht haben, um ihre Entscheidung letztlich dann kundzutun, soll bedeuten, wie Dennis Aitekin bei der ersten Szene, bei der Foulszene im Derby gegen Franck Honorat gehadert hat mit sich, soll ich jetzt Elfmeter pfeifen oder nicht, hat dann weiterlaufen lassen und hat das dann später revidiert. Jetzt Timo Gerach, der gezögert hat, dann hat er auf Elfmeter entschieden beim vermeintlichen Foulspiel von Willi Orban an Schutto Machino und das dann letztlich zurückgenommen hat. Die Souveränität der Schiedsrichter leidet unter solchen Situationen, wo sie letztlich wissen, ich habe ja noch das Hintertürchen, dass da jemand drauf guckt und das Intuitive geht da anscheinend zum Teil ein bisschen verloren. Also das ist auch etwas, was mich unheimlich stört. Und was jetzt die Abseitssituation angeht, mit der wir jetzt oder mit der Thematik, wie Abseits mittlerweile erfasst werden kann, ich glaube, da geht es für mich dann auch darum, dass sich die Stürmer das zu eigen machen, noch etwas vorsichtiger zu sein. Das war für Franck Honorat eine Situation, wo er relativ gut einsehen konnte, wo er sich befindet. Ich gebe zu, es war eine sehr, sehr schwierige Situation für ihn auch, weil er natürlich im Lauf ist und er will eigentlich anfangen zu sprinten. Rocco Reitz musste den Ball erstmal verarbeiten, der titschte ja ein, zweimal auf und das hat ja auch ein bisschen Zeit gedauert. Das sind zwar nur ein, zwei Sekunden, aber das ist für einen Fußballer schon eine ewig lange Phase. Und ja, aber da vielleicht noch eine Zehntel, sagen wir mal, an Sicherheit zurückzustecken und dann zu starten, ist vielleicht auch ein bisschen das Gebot in Situationen wie dieser, wo es für den Angreifer relativ gut einzusehen ist, wo er sich befindet.
Es gibt ja den momentan, glaube ich, am meisten diskutierten Vorschlag von Arsène Wenger, der sagt, es ist kein Abseits, solange es zwischen Angreifer und vorletzten Verteidiger so irgendeine Schnittmenge noch gibt, also sobald irgendwelche Körperteile überlappen, mit denen man Tore erzielen kann. Ich glaube gar nicht, dass das so jede Diskussion wegnimmt, weil natürlich wird dann diskutiert, der überlappt noch was oder ist da noch ein Millimeter, ist er schon ein Millimeter zwischen. Aber es würde das fördern, was du gerade skizziert hast, dass, glaube ich, die Angreifer mehr abschätzen können, ja, ich bin irgendwie noch dran und an dem Verteidiger, also mein Oberkörper ein bisschen, vielleicht meine Füße, wenn ich jetzt sprinte, ja, das könnte wahrscheinlich einfach den Stürmern mehr Freiheiten wiedergeben, ein besseres Gefühl und dann, ja, vielleicht sogar auch mehr Tore fördern, das hat Eugen Polanski ja nach dem Spiel gesagt, ich meine, alle wollen mehr Tore, ich erinnere mich früher an ganze Überlegungen mit auch Punkteregeln und irgendwie bei 0-0 kriegt am besten gar keiner Punkte und so weiter und Einführung der 3-Punkte-Regel und, dass man ja nicht alles gemacht hat, damit mehr Tore im Fußball fallen, damit es attraktiver ist. Ja, jetzt nimmt man irgendwelche, weiß ich, Spezialkameras, die 29 Körperpunkte 50 Mal pro Sekunde messen, um dann festzustellen, dass wir es immer noch nicht feststellen können. Also ja, das ist der gerade von mir benannte vielbetriebene Aufwand, der irgendwie keine nachhaltige Verbesserung bringt und ja, dafür sorgt, dass wir jetzt diskutieren müssen. Wollen wir noch weiter über das Thema reden oder wieder über Fußball?
Können gerne über Fußball aber man merkt, es gab oder es gibt viel Redebedarf, obwohl das Spiel insgesamt fußballerisch relativ wenig hergegeben hat oder zumindest es wenige Szenen gab, worüber man jetzt hätte reden können. Das liegt halt daran, dass es über Franck Honorats 1:0 Chance hinaus oder seinen 1:0 Treffer, sein vermeintliches Tor, kaum was gegeben hat. Das ist sicherlich so ein bisschen der Makel, der zunächst mal bleibt, dass die Gladbacher den Entwicklungsschritt noch machen müssen, dass sie gegen stärkere Mannschaften sich dann jetzt auch mehr Torchancen herausspielen. In den vergangenen Wochen ging es gegen Teams, die selber nicht gut in Form sind, Heidenheim, St. Pauli, oder die nicht gut damit zurechtgekommen sind, wie Gladbach agiert hat, 1. FC Köln. Jetzt ging es gegen ein Spitzenteam. Es ist alles verständlich und erklärbar, dass das vielleicht dort noch ein bisschen hakt. Und das wird so ein Schritt sein, den die Gladbacher gehen müssen. Ihr Potenzial, was sie ja ohne Frage haben in der Offensive, die Rückkehrer haben wir ja auch schon häufiger angesprochen. Mittlerweile sind fast alle stehen zur Verfügung, auch wenn noch nicht alle bei 100% sind. Aber Eugen Polanski hat da schon einige Optionen. Da möglichst viel Kreativität auf die Straße zu bekommen und die dann auch entsprechend zum Tragen zu bringen.
Das ist auch die Vorlage für den letzten Punkt von mir geliefert, nämlich der, dass im Fußball ja wirklich auch wenige Tore fallen, Punkte erzielt werden, anders als jetzt im Basketball oder im Handball. Da ist es einfach elementar, dass dann so Entscheidungen auch sitzen, wenn im Schnitt nur 3 Tore fallen. Und dann, um das abzurunden, will man eigentlich auch nicht Elfmeter sehen wie den von Borussia in Heidenheim, wo Nico Elvedi zwar umklammert wurde, aber ja, so wie es allein in der Szene wahrscheinlich 3-mal geschehen ist und dutzendfach in einem Fußballspiel, da kriegt man dann eine 80-prozentige Torchance auf dem Servierteller, während vorher 45 Minuten sich 2 Mannschaften abgemüht haben und irgendwie eine Großchance dabei herausgesprungen ist. Und so ähnlich war es jetzt auch gegen Leipzig. Dass das also aus Borussias Sicht ist das natürlich sehr positiv. Das hast du gerade schon gesagt, dass man da so wenig zulässt. Und ich habe auch Eugen Polanski gefragt, woran er das letztlich jetzt festmacht. Und also das Hauptwort, auf das er das Ganze kapriziert, das ist die Einstellung. Also er hat auch gesagt, das ist jetzt gar nicht so sehr das 5-4-1 oder 5-3-2, wie auch immer man da gegen den Ball sich formiert, sondern einfach diese Bereitschaft, wie Ruven Schröder dann später sagt, die letzten Meter zu gehen, seine Kollegen abzusichern, gut auch schon vorher vor dem Spiel geklärt zu haben, wann geht man wie raus, wer sichert wie ab. Und das sind jetzt gerade Abläufe, die lobt man ja immer auch mit Ball, wenn dann irgendwas auch einstudiert wirkt und gut abgesprochen. Das ist aber jetzt auch gegen den Ball der Fall und für Borussia einfach, das habe ich vorhin schon gesagt, die Basis, um Punkte zu holen, zuletzt auch oftmals Spiele zu gewinnen, aber dann auch einfach nicht zu verlieren. Und wir wissen, im Fußball ist das ja auch schon mal ein hohes Gut.
Ich finde auch, dass er das, du hast es ja angesprochen, gerade auf der Pressekonferenz gut rübergebracht hat, Eugen Polanski. Das ist auch gut zu sehen gewesen, finde ich, in diesem Spiel. Es gab ja immer wieder mal Szenen, wo Gladbach den Ball verloren hat durch eine technische Unsauberkeit, durch einen Fehlpass, der mit Sicherheit vermeidbar gewesen wäre. Aber eben auch, weil Leipzig eben genauso aufmerksam verteidigt hat. Und das hat aber kaum mal zu einer Situation geführt, wo Gladbach dann irgendwie in der Unterzahl gewesen wäre oder wo sie durch zwei, drei Situationen, durch zwei, drei Abspiele ausgespielt gewesen wären, sondern da hat sie der eine dem anderen sofort geholfen. Und ich glaube, das ist wirklich diese Einstellungssache, die Eugen Polanski angesprochen hat, denn es ist ja auch nicht so, dass jetzt unter seinem Vorgänger Gerardo Seoane es nicht die verschiedensten Versuche gegeben hat, irgendwie die Gegentorflut einzudämmen. sei es eben durch die Änderungen der Formation. Da ging es gerade in Sioannes erstem Jahr auch häufiger um die Frage, spielt man jetzt mit Viererkette, spielt man mit Dreier- beziehungsweise Fünferkette. In der zweiten Saison hat er sich dann stärker auf das 4-2-3-1 konzentriert. Da war aber auch wichtig, dass es eine Doppel-6 gab. Das war im ersten Jahr häufig nicht der Fall. Da gab es zwar eine Phase, wo das Ganze stabiler wirkte, aber es gab immer wieder diese Rückschläge, wo man das Gefühl hatte, die Gladbacher agieren einfach viel zu sorglos in der Abwehrarbeit, in der Arbeit nach hinten. Da geht es ja immer um die gesamte Mannschaft und nicht nur um die letzten in der Kette. Und dieses Gefühl hat man zurzeit nicht. Und ich glaube, du hast es auch schon angedeutet. Das erinnert ja dann auch so ein bisschen an die Entwicklung, die Borussia genommen hat, als dann Lucien Favre übernommen hat.
Ja, der hat ja wirklich extrem auf die Bremse getreten, was die Gegentore angeht. Also das wird Borussia unter Polanski jetzt schon nicht mehr schaffen. Aber wenn man zu Null spielt gegen Mainz, über Mainz werden wir jetzt im Podcast gar nicht groß reden, weil es das übernächste Spiel ist. Aber ja, dann in der nächsten Folge darüber, wie es gelaufen ist. Also wenn man da zu Null spielt, dann ist man schon auf Kurs unter 50 Gegentore. Das ist ja in der jüngsten Zeit fast schon eine magische Marke und da hätte Lucien Favre natürlich nur milde gelächelt. 50 Gegentore, das ja, hat man, glaube ich, in den beiden besten Spielzeiten insgesamt kassiert. 24 und 26, ne?
Jo, ist richtig, genau.
Ja.
Das stimmt. 24 und 26, das wäre für ihn skandalös gewesen, glaube ich, über 50 Gegentore zu kassieren. Aber da hat eben die Mannschaft auch, ich meine, damals war es ja auch so, dass man dem Team vorher fast schon die Bundesliga-Tauglichkeit abgesprochen hat, zumindest was das Abwehrverhalten angeht, dass das Team nicht taktisch geschult wäre. Und jetzt ging es ja auch in diese Richtung, zumindest nach Spielen wie dem 0-4 gegen Bremen oder dem 4-6 gegen Frankfurt, wo man das Ganze ja auch so ein bisschen über sich hat ergehen lassen, dass das eines Bundesliga-Teams unwürdig war. Und ja, ein paar Wochen später sieht man, dass das schon möglich ist, mit diesem Team defensiv gut zu arbeiten, ordentlich zu arbeiten und damit auch eben einer Mannschaft wie Leipzig, jetzt mal unabhängig davon, wie gut RB da gestern gespielt hat, eben auch den Zahn zu ziehen.
Ja, man hatte so viel den Fokus darauf, wie eine Mannschaft mit Ball agiert, wie das Offensivspiel aussehen soll, wer die Tore schießen soll. Aber naja, selbst bei einer Mannschaft, die verhältnismäßig viel Ballbesitz hat, irgendwie im Schnitt 53%, ist einfach sehr viel Spiel gegen den Ball. Und bei einer Mannschaft, die 47% hat, ja, jetzt auch nicht so viel mehr. Also das ist nun mal im Fußball so, ungefähr die Hälfte der Zeit hat der Gegner den Ball und da sollte man sich schon ein bisschen ausgeklügelte Gedanken machen, als die irgendwie hinten den Bus zu parken und einfach möglichst viele Leute in den eigenen Strafraum zu stellen. Und das gelingt Borussia eben. Das ist die Basis für die jüngsten Erfolge. 6-mal in Folge in 6 Pflichtspielen jetzt kein Gegentor in der ersten Halbzeit. Und ich sage mal so, gerade in so einem Pokalspiel am Dienstag ist das ja noch mehr die Basis, weil da geht es wirklich ja darum, auch zum richtigen Zeitpunkt das Spiel zu entscheiden. Und ja, Thomas, deswegen heißt es ja, Defense wins Championships. Ist die Frage, wint die Defense auch den DFB-Pokal?
Ja, auf jeden Fall gilt es, das nochmal zu wiederholen, was den Gladbachern seit einem Monat, und die gute Erfolgsphase hat ja begonnen mit einem Sieg im DFB-Pokal, ja, das fortzuführen und das zu wiederholen. Vor einem Monat, Ende Oktober, gegen den KSC, da sind die Gladbacher nach Monaten erstmals wieder in Führung gegangen. Das gab es seit dem Erstrundenspiel im Pokal, hatte es das dann nicht gegeben. Eine frühe Führung, 1-0 durch Ciuto Macino nach 3 Minuten, glaube ich. Und diese Führung hat Gladbach gehalten. Zumindest hatte der KSC eine Riesenchance. Da hat Moritz Nikolas grandios reagiert. Da war eben so dieses Thema Tore zum richtigen Zeitpunkt machen. Das 2-0 fiel kurz nach der Pause. Also in Führung zu gehen in so einem Spiel, ganz wichtig. St. Pauli, das ist natürlich jetzt so ein Gegner, im Gegensatz zum KSC ein Erstligist, der aber zurzeit, ja, ich sag jetzt mal, völlig von der Rolle ist. 8 Niederlagen in Folge in der Bundesliga, nachdem St. Pauli einen ganz starken Start in die Saison hatte. mit 7 Punkten aus 3 Spielen. Und wir reden jetzt von Samstagmittag. Heute Nachmittag spielen die Paulianer dann in München. Wir können fast davon ausgehen, dass es eine 9. Niederlage geben wird in Folge. Insofern, die Favoritenrolle liegt ganz klar bei Borussia, aber sie muss das Ganze eben seriös angehen. Ruven Schröder hat es schon gesagt, St. Pauli hat absolut das Bundesliga-Niveau und wir müssen, was heißt wir, die Gladbacher müssen auf alles gefasst sein und auf alles vorbereitet sein. Und da gilt es eben genauso, die defensive Seriosität wieder an den Tag zu legen, wie in den vergangenen Wochen.
Ja, nicht nur nicht in Rückstand geraten, sondern auch nicht mal irgendwie einen Ausgleich kassiert. Also ja, oder dann eben 0-0. Gegen Leipzig. Das dritte insgesamt ist schon in dieser Saison, also relativ ja, verrückt, dass Moritz Nikolas auch schon 5 weiße Westen hat in 12 Spielen. Da hat er letzte Saison 19 für gebraucht. Ja, im Pokal ist es ansonsten ja erstmal nur wichtig, ein Tor mehr zu schießen als der Gegner. Das ist gegen Karlsruhe leichter gelungen als in der ersten Runde gegen Delmenhorst. Aber wer weiß, vielleicht kommt so eine Pokalsaison ja auch richtig ins Rollen und Thomas, jetzt ist ja in Sachen Aufstellungstipp ist auch mal spannend, weil es nicht so viele englische Wochen gibt und deswegen, genau, könnt ihr jetzt gespannt sein, welche Ideen wir haben für Dienstag.
Aufstellungstipp.
Ja, ein Pokaltorwart gibt es bei Borussia nicht. Das hat ja damals eigentlich noch Gerardo Seoane klargestellt, glaube ich, vor der ersten Runde. Ich weiß gar nicht, ob es Polanski gefragt wurde vor dem KSC-Spiel, aber Jonas Omlin ist eh verletzt und Thiago wird nicht reinkommen. Moritz Nikolas ist fest hinten drin. Ja, jetzt zumindest mal nicht die Frage, Thomas, never change a winning team oder doch. Aber hast du Vorschläge für die Abwehr? Jetzt seien es 3, 4 oder 5 Mann.
Ja, wahrscheinlich werde ich jetzt das vorwegnehmen, was du auch gesagt hättest. Im hinteren Bereich sind die Möglichkeiten ja nicht ganz so groß, wie das jetzt im vorderen Bereich oder auch im Mittelfeld insgesamt möglich ist. Am ehesten mit Sicherheit natürlich ist ein Wechsel auf der Linksverteidigerposition möglich. Grundsätzlich kann man vielleicht nochmal sagen, weil du ja auch gerade sagtest, 3, 4, 5 Leute. Zumindest hatte es häufiger den Anschein jetzt in dem Spiel, gerade in der ersten Halbzeit, dass Gladbach etwas klassischer wieder mit einer Viererkette postiert war. Jens Castrop hat sich natürlich situativ häufiger auch nach hinten fallen lassen, aber nicht ganz so extrem, wie das vielleicht auch zum Teil in den Vorwochen beim rechten Außenbahnspieler war, wobei das in der zweiten Halbzeit sich dann auch etwas, sagen wir mal, relativiert hat und das häufiger dann eine Fünferkette war. Wenn man jetzt mal von den 4 Spielern ausgeht, die so meistens in der ersten Halbzeit die hinterste Reihe gebildet haben, Joe Skelly, Nico Elvedi, Kevin Dix und Luca Netz, dann ist am ehesten wahrscheinlich zu erwarten, dass auf der Linksverteidigerposition Lukas Ulrich beginnen könnte statt Luca Netz. Bei den anderen dreien wird es wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass sie jetzt gegen St. Pauli auch wieder die erste Wahl sind. Oder wie siehst du das?
Also wenn ich mich festlegen muss, sage ich, es gibt in dem Bereich nur eine Änderung und die lautet Ulrich für Netz. Mit vielleicht schon der Perspektive, je nachdem, was man dann rückblickend besser gefunden hat, dass Netz gegen Mainz auch schon wieder spielt. Ja, nicht zwingend, ist ja wirklich immer 60-40 bei beiden, man weiß nicht für wen. Aber das ist das Einzige, was ich mir überhaupt vorstellen kann, weil Philipp Sander ist ja noch nicht wieder bereit, Chiaro Dia ist eh verletzt und dass Franck Honorat da auf die Schiene rückt oder dass es auch gegen den Ball klare Viererkette und so weiter, das kann ich mir beileibe nicht vorstellen. Die Änderungsideen, die habe ich etwas weiter vorne.
Habe ich auch, wobei ich jetzt schon mal andeuten will, dass wenn es jetzt eine Konstellation, so wie gegen den KSC ist, dass es durchaus eher eine klare Dreierkette gibt und die beiden Außen dann in so einem Spiel vielleicht etwas offensiver postiert sind, dann will ich das nicht absolut ausschließen, dass jetzt Franck Honorat nochmal zurückkehrt auf seine frühere Position. Er hat ja jetzt in den vergangenen Wochen immer mit Haris Tabakovic einen Zweiersturm gebildet. Ich könnte mir vorstellen, oder es ist für mich nicht nicht unmöglich, dass es dort vielleicht eine Veränderung in Bezug auf einen dritten klaren Offensivspieler gibt, zulasten eines zentralen Mittelfeldspielers, und dass das auch bedeuten könnte, wenn Eugen Polanski dann etwas mehr verändern will, dass er dort noch einen Spieler zusätzlich bringt und Franck Honorat wieder auf die Seite zieht. Das würde dann bedeuten, dass Jens Castrop beispielsweise eine Pause bekommen könnte. Theoretisch wäre es natürlich auch möglich zu sagen, Joe Skelly bekommt mal eine Pause. Ich will das nicht ausschließen. Im zentralen Mittelfeld, bleiben wir erstmal dabei, würde ich sagen, gibt es dann eher eine Doppel-Sechs, weil ich glaube, dass es einen weiteren Offensivspieler geben wird und dass die beiden zu vergebenen Plätze dann Yannick Engelhardt und Rocco Reitz besetzen werden.
Ja, wenn man so binnen eines Monats zweimal gegeneinander spielt und dann auch so ein klares Ergebnis war, bei den einen beginnt eine Serie, bei den anderen geht eine negative Serie weiter und wird noch schlimmer, dann ist ja immer so die Gedanken, was denkt der andere Trainer, was ich denken könnte, denkt der, ich denke, ich will ihn überraschen, deswegen aber denke ich, dann mache ich das nicht, weil der denkt das ja, also ihr könnt euch reinversetzen in diese Gedankenspiele. Ich glaube, es wird Änderungen geben, die dann auch Offensivpositionen betreffen. Ich bin wirklich eigentlich, also im besten Fall könnte ich gut damit leben, wenn Borussia mit dieser Struktur weitermacht. Deswegen steht eigentlich maximal Florian Neuhaus zur Debatte, der ja aber ein Schlüsselspieler auch beim 4-0 am Millerntor war. Jetzt denke ich aber, dass er in der englischen Woche eine Pause bekommt und dafür, ich glaube, jetzt muss ich die ganze Elf voll machen, damit man mir folgen kann, Gio Reyna reinkommt. Das ist die einzige Änderung, mit der ich so richtig rechne. Ich denke aber auch, Schuto Machino müsste auch mal rein, allein weil er sich das, finde ich, auch verdient hat durch seine Joker-Auftritte. Dann ist die Frage, macht man es so, dass er zusätzlich zu Haris Tabakovic rein kann? Das geht natürlich, wenn man eine Art 4-4-2, wie du es ja gerade auch schon skizziert hast, macht, mit der Doppel-6 Engelhardt Reitz, die für mich beide nicht zur Debatte stehen, dann wäre Honorat rechts, Reyna eher links und ein relativ klassischer Doppelsturm, Machino und Tabakovic. Oder sagt er sogar, Mensch, Haris Tabakovic hat ja auch eine Menge gespielt jetzt, hatte Länderspiele, wirkte jetzt auch nicht ganz so, wirkte jetzt nicht so frisch gegen Leipzig. Ja gut, man hat einfach auch nicht viel gesehen von ihm. Sagt er dann, okay, der kriegt mal eine Pause und ich setze darauf, dass Schuto Machino vielleicht sein großes Spiel macht. Das sind Gedankenspiele, die man haben könnte. Aber wenn ich jetzt einfach wetten muss, sage ich, die beiden Änderungen sind Ulrich für Netz und Reyna für Neuhaus. Und ansonsten bleibt alles wie gehabt.
Kann ich alles nachvollziehen, was du gerade gesagt hast. Ich habe auch den Gedanken, dass eigentlich Machino so ein Spiel jetzt mal wieder bekommen müsste. Er hat gegen den KSC vor einem Monat das erste Mal so richtig gezeigt, warum Gladbach ihn geholt hat. Seitdem strahlt er auch mehr Torgefahr aus. Man merkt, dass er besser in den Rhythmus gekommen ist. Auch wenn jetzt nicht jeder Joker-Einsatz natürlich in den vergangenen Wochen, gerade in den Heimspielen war es ein bisschen schwieriger für ihn, jetzt komplett überzeugend war. Aber er hat seine ersten Bundesliga-Tore auch für Gladbach gemacht, sowohl am Millerntor als dann auch in Heidenheim vor einer Woche. Ich denke, dass es ihm gut tun würde, wenn er spielt. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob es gut wäre, dann eben Haris Tabakovic rauszunehmen. Du hast absolut recht, gestern war nicht viel von ihm zu sehen. Vielleicht täte ihm auch eine Pause mal gut. Auf der anderen Seite geht so ein Element mit ihm dann natürlich in Bezug auf Strafraumpräsenz und auch natürlich Hilfe bei gegnerischen Standards. Er geht dann verloren. Machino ist natürlich ein etwas anderer Spieler. Also ich könnte mich durchaus damit anfreunden, wenn es so ähnlich aussehen würde, wie es eben halt gegen den KSC gehandhabt worden ist. Das würde bei mir auch bedeuten, dass Gio Reyna für Florian Neuhaus reinkommt, eben einfach um Neuhaus eine Pause geben zu können. Man muss ja bedenken, dass das darauf folgende Spiel gegen Mainz nur 3 Tage später ansteht. Jetzt sind es 4 Tage bis zum Spiel zwischen Liga und Pokal und dann eben zwischen Pokal und Mainz nur 3, weil Gladbach erneut den Spieltag eröffnen wird, freitagsabends spielen wird. Und das heißt, vielleicht Reyna mit Machino in so einer Art Doppelzehn, das war ja auch gegen den KSC keine klassische Doppelzehn. Machino konnte sich überall sozusagen aufhalten, mal Doppelspitze mit Tabakovic, mal eben etwas zurückgezogen und Honorar als ja zusätzliche Offensivoption dann über den rechten Flügel. Ich könnte mir das gut vorstellen, dass das im Heimspiel gegen eine Mannschaft, die mit Sicherheit nicht vor Selbstvertrauen strotzt, in so einem Pokalspiel eine gute Möglichkeit wäre.
Ja, jetzt hast du wahrscheinlich die Serie gejinxt und St. Pauli holt was bei den Bayern, aber wir rechnen erstmal nicht damit. Ich würde mich zumindest so festlegen, Reyna und Machino machen von den nächsten beiden Spielen mindestens eins von Beginn an. Da rechne ich schon mit, dass, wenn er dann doch jetzt sagt, Neuhaus spielt gegen St. Pauli, dass vielleicht die Idee in Mainz eine andere ist. Ist ja auch immer die Frage, was hat der Gegner vor? Wie will man dem begegnen? Jens Castrop ist ja so ein bisschen das Puzzleteil, das auf St. Pauli noch nicht da war, weder als Joker noch in der Startelf, weil er da gesperrt war. Einfach ja wieder enorme Intensität und enormer Fleiß. Jetzt gegen Leipzig hat er gegen den Ball mal Rechtsverteidiger gespielt, mal musste er fast in vorderster Front auftauchen, also großes Pensum. Ist die Frage, wie er das verkraftet hat. Ja, wir halten fest, dass wir, glaube ich, jetzt wenig ganz konkret festhalten können, außer natürlich das Grundgerüst der Mannschaft, aber dass Eugen Polanski eben viele Optionen hat. Und Thomas, ich glaube, da sind wir uns schon einig, dass Robin Hack aufgrund seiner langen Verletzung und Kevin Stöger aufgrund seiner Leistungen kein Thema sind. Oscar Fraule sowieso nicht. Will Moya war jetzt ja auch mehrmals bei der U23. Aber es ist schon bemerkenswert, dass, ich habe ja gesagt, so richtig, wenn man das Konstrukt, das System gerade gut findet, steht ja nur die Neuhaus-Rolle zur Debatte und dass es dann ja so 4 bis 6 Anwärter dafür gibt, das ist schon bemerkenswert. Ja, weil so richtig jetzt, also Machino kann ja jetzt nicht rechter Schienenspieler spielen oder Reyna ist jetzt nicht plötzlich Sechser. Deswegen sind alle schon so auf diesen Raum, diesen Zehnerraum festgelegt. Es gibt viele Optionen. Ja, und Eugen Polanski wird sich schon entscheiden, ne?
Ja, aber das, was du jetzt gerade skizziert hast, zeigt ja auch, wie viele Möglichkeiten es gibt und dass das im Verlauf der Saison sicherlich ein Ziel sein muss, das vielleicht dann eben entsprechend auch ein bisschen variantenreicher zu gestalten. Zurzeit macht es einfach Sinn, auf das Bewährte zu setzen, um das Ganze noch, ja, noch gefestigter, noch stabiler zu machen. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es im Verlauf der Saison vielleicht auch häufiger dazu kommen wird, dass man diesbezüglich seine eigenen Stärken dann auch noch stärker ausspielt, indem man eben mal auf die Form des Einzelnen reagiert, wie du es gesagt hast. Also ich gehe jetzt auch nicht davon aus, dass Robin Hack da jetzt schon eine Rolle spielen kann. Dafür war er zu lange raus. Er hatte jetzt einen Einsatz, einen, ich glaube, 10-minütigen Einsatz in Heidenheim jetzt gegen Leipzig ist er nicht reingekommen. Also ich denke, über eine Joker-Rolle kommt er jetzt zurzeit eben auch noch nicht hinaus. Über Tim Kleindienst brauchen wir diesbezüglich noch gar nicht zu reden. Das wird vor Weihnachten, wird es da keine Veränderungen geben. Da wird es über Kurzeinsätze erstmal gehen. Ja, und Kevin Stöger ist zurzeit ein Spieler, der einfach da hinten dran ist, der auch nur über wahrscheinlich Joker-Einsätze auf sich aufmerksam machen kann. Das ist jetzt gegen Leipzig ihm verwehrt geblieben. Und insofern zeigt das einfach die Möglichkeiten, die vorhanden sind und die es einfach auszunutzen, auszuspielen gilt.
Ja, und es geht ja auch um viel Geld gegen St. Pauli. Wenn man das gewinnt, dann hat man so zusammen mit Zuschauereinnahmen schon um die 5 Millionen sicher. Auch dann erhebliche Mehreinnahmen im Vergleich zur Vorsaison, als man in der zweiten Runde ausgeschieden ist. Ist immer die Frage, was einen dann im Viertelfinale erwartet. Und ja, ich würde sagen, so früh im Wettbewerb kann man auch so unromantisch sein und das Geld so ein bisschen in den Fokus rücken. Wir reden jetzt noch nicht über Berlin und so weiter. Aber ich finde, ab Achtelfinale kribbelt es im Pokal trotz allem ja schon ein bisschen mehr. Man denkt dann, oh, dann wäre es schon Viertelfinale. Und na gut, wenn man an Viertelfinale denkt, denkt man ans Halbfinale. Und wenn man ans Halbfinale denkt, dann denkt man ans Finale. Aber eins nach dem anderen, auf jeden Fall auch das letzte Pokalspiel in diesem Jahr. Es geht dann eben ums Überwintern. Und ja, Thomas, jetzt die Frage, wird Borussia das gelingen? Wie geht's aus? Und du kannst gerne auch an der Stelle einen Doppeltipp abgeben, weil wir ja nicht vor dem Mainz-Spiel aufnehmen und dann sagen, wie auch das ausgeht.
Gut, dann fange ich mal mit dem Pokal an. Da gehe ich von einem souveränen 3:0 aus. Ich denke, dass die Gladbacher das Viertelfinalticket ziehen und im kommenden Jahr noch dabei sind. Und was die Bundesliga angeht, ich denke, dass der FSV Mainz 05 ein anderes Kaliber darstellt als zuletzt St. Pauli und Heidenheim. Die waren beide eigentlich, ja, ich sag's jetzt mal, mehr oder weniger von der Rolle. Da hat Gladbach es sehr, sehr gut gemacht selber, zu guten Zeitpunkten in Führung gegangen und danach das Ganze souverän gespielt. Aber es waren auch keine guten Gegner, das muss man meines Erachtens ganz klar sagen. Die Mainzer haben nicht besser gepunktet in den vergangenen Wochen, aber bei denen habe ich schon das Gefühl, dass sie, dass da mehr möglich ist, dass da mehr drin ist, dass da mehr Intensität da ist. Und ich glaube, da müssen sich die Gladbacher entsprechend auch darauf einstellen, dass sie dort mehr Gegenwehr zu erwarten haben über die 90 Minuten. Und ich denke, dass es dort knapper ausgeht und da gehe ich jetzt mal irgendwie mit meinem Standardtipp. Irgendwie habe ich das Gefühl zumindest, dass ich das seit Jahren dort tippe, dass es da wieder ein 1:1 gibt.
Eine Spitze, es scheint, also es stützt deine These, dass ich das auch gedacht habe. Dann erzwinge ich jetzt nichts anderes und sage auch 1:1 und tatsächlich war auch 3:0 mein Gedanke gegen St. Pauli. Mein erster war 3:1, dann dachte ich auch schon wieder 3:1. Wie gegen Karlsruhe, aber 3:0 wäre auch eine schöne Steigerung nach 3:2 in der ersten Runde, 3:1 in der zweiten und dann 3:0 in der dritten Runde. Ja gut, das ist die Frage, was man sich ausdenken würde für die vierte, aber gut für Borussia wäre erstmal, dass es die dann geben würde.
Ja, wir haben uns nicht abgesprochen, das kommt dann halt manchmal so und jetzt hatte ich den Vorteil, vorlegen zu dürfen. Zeigt aber auch nur, dass die Gladbacher gefestigt sind und dass wir da das Gefühl haben, dass es da jetzt keine Überraschung geben wird am Dienstag.
Nee, das ist dann schon, ohne jetzt wieder den ganz großen Vergleich auszupacken, aber ein bisschen Favre Zeit, dass man jetzt nicht denkt, also sie kriegen jetzt plötzlich 3 Gegentore gegen St. Pauli oder 3 in Mainz. Das wird irgendwann auch nochmal passieren, aber das wirkt alles in allem eben so gefestigt, auf so eine gesunde Art und Weise, jetzt auch ohne, dass so der Riesenhype ist und man denkt, ja, die sind so im Flow, die darf man jetzt gar nicht stoppen, aber irgendwann werden sie aufwachen und vielleicht auch böse aufwachen. Nee, es hat sich schon so gesetzt auf eine gute Art und Weise, dass man denkt, das kann einfach nachhaltig erfolgreich sein. Erfolg immer relativ, aber ich glaube, gemessen an dem, was wir vor einigen Wochen noch gedacht haben, auf jeden Fall erfolgreich.
Absolut. Und ich glaube, dass wir diesbezüglich vor 5-6 Wochen noch ganz anders geredet haben, reden mussten und uns nicht vorstellen konnten, dass wir jetzt zu so einem Fazit jetzt, glaube ich, vor diesem Doppelpack kommen.
Genau, deswegen machen wir jetzt aber auch halblang, reden nicht über Berlin, reden nicht irgendwie über Tabellenplätze in der Bundesliga, sondern machen auch ein bisschen von Spiel zu Spiel denken. Und dass wir jetzt über 2 schon geredet haben, liegt eher an unserer, sage ich mal, Podcast-Aufnahmesituation. Ja, in dem Sinne würde ich sagen, eine schöne Doppelspielwoche, eine englische Woche. Und wir hören uns dann alle nach dem Mainz-Spiel. Bis dahin. Ciao.
Ciao.
Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de.
With the state of today's economy, it is more important than ever to invest in products that last for years to come. As the seasons shift and get cooler, make sure your closet is stocked with durable layers that stand the test of time from American Giant. American Giant's clothes work harder and are wearable season after season. Their greatest hoodie ever made is made of the highest quality materials that are cut and sewn right here in the United States. So you're investing right back into your local community. Choosing American Giant means taking a stand for American manufacturing and hardworking Americans, something other mega corporations don't care about. From fleece to knit, all in a range of colors for versatile daily wear, American Giant delivers everyday pieces designed for everyday life. Feel the difference of quality made to last clothes from American Giant. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.